Ja, jetzt darf ich euch auch alle ganz herzlich grüßen zu unserem heutigen Gottesdienst und wünsche uns eine gesegnete Gemeinschaft, dass er uns Herzen und Ohren öffnet für das, was er heute uns zu sagen hat. Liebe Geschwister, ich denke, da sind wir uns sicherlich alle einig, dass der lebendige Gott, oder sagen wir, dass die Gnade Gottes uns erziehen will zur Veränderung in das Ebenbild Jesu Christi. Ja, dass Gottes Gnade uns in dieser Hinsicht zu Vorbildern erziehen will. Oder wie sagt es die Bibel so wunderschön, dass wir Salz der Erde und Licht der Welt für unsere Umgebung sind, und zwar in den von Gott geschaffenen, in den von Gott vorbereiteten Werken. Warum? Damit er gelobt, gepriesen wird und damit natürlich auch sein Sohn Jesus Christus. Darum soll es heute Morgen einmal gehen, und es gibt dazu ja einen wunderschönen Text aus der Bergpredigt unseres Herrn Jesus Christus. Und wer das mitlesen möchte im Stillen, der schlage auf Matthäus 5. Es sind nur wenige Verse, 4 Verse, und zwar die Verse 13 bis 16 aus Matthäus 5. Da schreibt der Evangelist Folgendes: Ihr seid das Salz der Erde. Wo nun das Salz dumm wird, womit soll man es salzen? Es ist hinfort zu nichts Nütze, denn dass man es hinausschütte und lasse es die Leute zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es denn allen, die im Hause sind. Und so lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wir wollen nochmal still sein. Ja, Herr Jesus Christus, so wollen wir dir jetzt von Herzen danken, dass du mitten unter uns bist. Und wir dürfen dich herzlich bitten, dass du uns die nötige Wachsamkeit und Konzentration schenkst. Wir danken dir, dass du es bist, der uns dieses Wort aufschließt, der uns sagt, was für unser persönliches Nachfolgeleben wichtig ist, was wir aus diesen Versen auch mitnehmen dürfen für die neue Woche. Und so danken wir dir von ganzem Herzen, dass wir dir gehören dürfen, loben und preisen deinen wunderbaren Namen. Amen. Ja, liebe Geschwister, ich denke, wenn man diesen Text liest, ja, dann wird man schon dazu gedrängt, sein Leben oder wieder mal sein Leben dahingehend zu überprüfen, wie es denn bei uns wirklich darum steht, Salz der Erde, Licht der Welt zu sein, für unsere Umwelt, in den dafür vorbereiteten Werken unseres Herrn, damit er da wirklich gelobt und gepriesen wird. Und da liegt es natürlich auf der Hand, dass wir da ein Konzept brauchen. Nicht irgendein Konzept, sondern ein biblisches Konzept, das uns wirklich hilft, in rechter Weise ja, Salz und Licht zu sein. Und zwar eben in den von Gott vorbereiteten Werken. Und ich denke, da können wir aus diesem vorliegenden Text, auch wenn er nur 4 Verse umfasst, können wir sicherlich einiges entdecken. Und das Erste, was uns unser Herr Jesus Christus in diesem Text wirklich entdecken lässt, ist eben, dass im vorliegenden Text wirklich das gesamte Konzept der Wahl mit Berufung drinsteckt. Ja, das gesamte Konzept der Wahl mit Berufung steckt in diesen 4 Versen drin. Wir müssen uns das mal vorstellen. Nicht? Da hat Jesus seine Jünger, und wir brauchen hier nur ein Kapitel zurückzugehen, in das 4. Kapitel, da hat Jesus die Jünger ja sozusagen in seine Jüngerschaft hineingewählt. Die können also in ihrer Nachfolge ja noch gar nicht richtig gehen. Die stehen ja erstmal am Anfang. Die wissen ja vielleicht noch gar nicht, was das alles bedeutet. Und da werden sie schon von Jesus hier in dieses wichtige Thema Wahl mit Berufung hineingeführt. Und es wird ihnen ganz klipp und klar und deutlich gesagt, eure Wahl ist kein Selbstzweck. ihr lieben Jünger, sondern ich habe mit euch eine Berufung vor. Nicht, es gibt etwas, warum ihr erwählt worden seid. Also da gab es also keine Kommission oder irgendwie ein Gremium des Jüngerkreises, so nach dem Motto, nun sind wir ja von unserem Herrn gewählt worden und jetzt ist es wirklich mal an der Zeit, dass wir uns mal zusammensetzen und da so ein, was weiß ich, so ein Jüngerleitbild entwerfen, damit wir wissen, wie wir uns demnächst in einer sich veränderten Welt verstehen wollen. Nein, liebe Geschwister, sondern hier steht klipp und klar, es wurde ihnen von Jesus vorgegeben, welche Berufung sie haben sollten. Denken Sie nur an den Vers Johannes 15, aus Johannes 15, an den Vers 16, wo es klipp und klar heißt, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Und dann wird es knallhart begründet, gesetzt und bestimmt, dass ihr Frucht bringt. Nicht nur, dass ihr Frucht bringt, sondern dass die Frucht auch bleibt, ständig, regelmäßig. Nicht irgendwann mal und dann setze ich mich zur Ruhe. Ja, klipp und klar sagt das Jesus Christus hier. Und er sagt ja was zu den, er sagt ja was hier in diesem Text zu den Jüngern. Ja, man möchte fast sagen, dass einen das den Atem nimmt. Nicht? Stellen wir uns das nochmal vor, da stehen jetzt diese 12, ja, ich sag's mal so ein bisschen, diese 12 armseligen Jünger stehen da und da sind noch einige aus der jüdischen Bevölkerung und dann spricht Jesus diese 12 an und sagt ihnen, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Jesus sagt ja nicht nur, ihr sollt das Salz und Licht für Israel sein. Das wäre ja schon wunderbar gewesen. Sondern er sagt hier ganz klipp und klar, Salz der Erde, Licht für die Welt. Also wir sehen hier schon dieses, ja, wie soll man das sagen, dieses universale Konzept unseres Herrn Jesus Christus. Und damit spricht er auch sofort den Dienstcharakter seiner Leute an. Er hat sie ja kaum erwählt. Und das ist ja schon fast merkwürdig, liebe Geschwister, nicht? Auf der einen Seite sagt Jesus Christus in den Seligpreisungen, ihr werdet erleben, dass sie euch sogar verfolgen. Nicht, dass sie euch gar nicht haben wollen. Ihr passt gar nicht in ihr System hinein. Die Welt kommt nicht und sagt, wunderbar, dass ihr endlich da seid, ihr Jesus-Leute. Nein, sie wollen euch überhaupt nicht haben, sie lehnen euch ab. Das sagt Jesus einerseits in den Seligpreisen und andererseits sagt er sofort im gleichen Atemzug, das heißt aber nicht, dass ihr euch zurückziehen sollt, so nach dem Motto, das machen wir halt auch nichts. Sondern ihr habt an dieser Erde, an dieser Welt, habt ihr einen Dienstauftrag. Und damit ist noch schließlich auch klar, was durch den Dienst der Jesus-Leute passieren soll. Das hatten wir ja vorhin auch schon gesagt, nicht damit sie euren Vater im Himmel preisen. Nicht, man kann auch sagen, dass Gottes Lob durch das Universum geht. Nicht darum geht es, das ist das Ziel. Meine uns Jesus-Leute hat es schon erreicht. Nicht denken wir an Epheser 1, Vers 12, dass wir etwas sind zum Lob seiner Herrlichkeit. Nur, liebe Geschwister, das soll jetzt nicht unbedingt in der Gemeinde bleiben. Sondern es soll die Welt erreichen. Wie heißt es im letzten Psalm? Im Psalm 140, in dem Vers 9. Alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Und liebe Geschwister, das ist jetzt mal so in Kurzfassung dieses biblische Konzept Wahl mit Berufung. Und ich denke, wenn wir das wirklich verinnerlicht haben, wenn das wirklich in Kopf und Herz hineingegangen ist, dass es auch in unserem Leben eben eine Wahl mit Berufung gibt durch unseren Herrn Jesus Christus, nämlich Salz und Licht zu sein, wie gesagt, in den dafür vorbereiteten Werken unseres Gottes, ja, dann schafft das einiges, liebe Geschwister. Und dann schafft das zunächst mal eine unglaubliche Befreiung. Eine Befreiung wovon, liebe Geschwister? Zum Beispiel von der falschen Vorstellung, dass es nur um unser kleines, privates Seelenheil allein geht. Man erlebt das ja immer wieder, wenn man mit Glaubensgeschwistern aus verschiedenen Gemeinden zusammenkommt, da gibt es immer wieder Geschwister, nicht die sagen dann, nicht die über, oder sagen wir mal so, die über diese kleinkarierte Vorstellung gar nicht hinwegkommen, die sagen, wunderbar, ich habe den Herrn Jesus Christus, da im Glauben gefunden und dann segeln sie so friedlich mit dem Herrn in den Himmel hinein und ich sag mal so, der Rest, der so auf dem Weltmeer herumschippert, der untergeht, interessiert sie fast gar nicht. Hauptsache ich und mein Jesus. Nein, liebe Geschwister, so nicht. Das befreit uns auch von der falschen Vorstellung. Man muss das ja auch hier richtig lesen, was Jesus Christus sagt. Nicht, ihr seid das Salz. Da steht ja nun auch nicht, seid versalzen, liebe Geschwister. Auch das erlebt man immer wieder in Gemeinden, dass es Christen gibt, die allein schon durch ihre Art und Weise, wie sie auftreten, man den Eindruck hat, dass wenn man an ihrem Leben nippt, dann nippst du an einem Salzstock. Was heißt das, liebe Geschwister? Ihr ganzes Auftreten, ja, das hat irgendwie nichts Werbendes, das hat nichts Angenehmes, das hat irgendwie nichts Einladendes. Ja, eben versalzene Christen. Und hier steht auch nicht, seid durchleuchtend, liebe Geschwister, so nach dem Motto, die Röntgenaugen der Gemeinde sehen alle Sünden dieser Welt. Nicht? Und dann begegnet ihnen eine Gemeinde, nicht, die nicht unbedingt Licht in das Leben hineindringt, sondern die hat dann diesen moralischen Durchleuchtungsblick, liebe Geschwister. Also versalzene und durchleuchtende Christen, denen andere schon aus dem Wege gehen. Nicht deshalb, weil ihnen das Evangelium gesagt wird. Das kann natürlich auch passieren, dass ihnen das Evangelium dann ein Stachel ist. Das gibt es auch. Aber allein schon durch die Art und Weise, wie sie andere Menschen sehen, wirkt irgendwie abstoßend. Also da haben wir sehr darauf zu achten, liebe Geschwister, dass wir da nicht also völlig falsche Vorstellungen haben. Und ich denke, wenn wir das richtig, dieses Konzept der Wahl mit Berufung richtig verstanden haben, dann befreit uns auch davon, als stünde hier, seid salzend und durchleuchtend oder leuchtend, das steht hier ja auch nicht. Nicht, das ist dann so nicht wie eine Eigenschaft, so wie man andere Eigenschaften benutzt. Nicht, mal bist du nett, mal bist du freundlich, mal bist du launisch, mal bist du auch etwas Salz der Erde und Licht in der Welt. Und wenn du ganz gut drauf bist, dann gehst du wirklich über einen längeren Zeitraum da mit deinem Salzstreuer umher und mit deiner Taschenlampe leuchtest du. Aber es gibt eben auch Phasen, wo du die beiden Dinge wieder in die Ecke stellst. Nicht? Und das ist das Tragische. Das ist das Tragische dabei, liebe Geschwister, dass das dann letztendlich zu einer Eigenschaft wird, wie man an- und abstellt. Je nachdem, wie man gerade gelaunt ist. Und in Wirklichkeit soll es also zur tiefen Charakterprägung eines Menschen gehören, dass er wirklich Salz der Erde und eben Licht der Welt ist, liebe Geschwister. Und ich denke auch, es wird auch eine enorme Befreiung zu sein, und das ist jetzt auch ganz wichtig, dass wir wirklich begreifen, dass es für uns als Gemeinde nicht darum geht, jetzt bitte nicht falsch verstehen, nicht darum geht, möglichst zusammen zu klucken, möglichst zusammen zu bleiben. Das hat jemand mal als das sogenannte Maulwurfschristentum bezeichnet. Das geht nicht, liebe Geschwister, dass wir so, wie soll ich das mal beschreiben, dass wir so verborgen unter, jetzt mal im Bild gesprochen, dass wir so verborgen unter der Erdoberfläche da wühlend unser Christentum leben und ab und zu schieben wir mal unser Erdhäufchen nach oben und stellen fest, huch, da auf der Erde gibt es ja doch noch ein paar Jesus-Leute. Nicht, das kann nicht sein, das geht nicht, dass wir alle zusammenklucken und uns sozusagen in einem großen Salzgefäß selbst konservieren. Nein, wir müssen hinaus, so sagt es ja, Salz der Erde, Licht für die Welt, liebe Geschwister. Das wissen wir alle, wir sind zwar nicht von der Welt, aber wir haben eben einen Dienst an der Welt und wir stehen eben noch in dieser sündigen Welt. Wir haben das ja vorhin in dem Gebet auch sehr intensiv gehört, was Luca gebetet hat, nicht, wie diese Welt ist, dass wir mittendrin noch in dieser Welt sind. Aber wenn man das weiß, liebe Geschwister, wenn man das weiß, dann befreit uns das auch von den beiden Extremen. Auf der einen Seite die Weltflucht und auf der anderen Seite, ja, wie soll man das bezeichnen, die Weltkonformität oder die Harmoniesucht, liebe Geschwister. Sondern Jesus sagt es eben ganz anders. Und noch ein letztes, das ist momentan. ist das, ja, oder überhaupt schon seit den letzten Jahren, ist das immer wieder gang und gäbe, dass man solche Formulierungen hört, liebe Geschwister. Wir werden auch befreit von der idealisierenden Vorstellung, nicht da, als ginge es im Leben von uns Jesusleuten darum, nicht die Welt zu optimieren oder uns an der Weltoptimierung zu beteiligen. Das ist eine hirnrissige Idee, liebe Geschwister. Seit 1. Mose 3 bekommen wir die Welt nicht mehr optimiert. Was möglich ist, liebe Geschwister, was möglich ist oder was maximal geleistet werden kann, dass eben durch das Salz nicht die Fäulnisprozesse ein wenig aufgehalten, ein wenig verzögert werden können und dass eben durch das Licht nicht hier und dort in der Welt einige Lichtpunkte da aufleuchten. Das ist vielleicht noch maximal möglich. Aber wir werden diese Welt nicht optimieren. Und wir hören das ja immer wieder, liebe Geschwister, nicht, wir sollen uns mehr engagieren. Sie kennen die ganzen Aussprüche für Rettung des Klimas und für globale Gerechtigkeit und wie das alles heißt. Nein, wir kriegen diese Welt nicht seit 1. Mose 3 nicht mehr optimiert. Das müssen wir also ganz, ganz klar sehen. Das ist das Erste, liebe Geschwister, wenn wir dieses Konzept Wahl mit Berufung durch Jesus Christus verstanden haben, dass es eine enorme Befreiung schafft. Es ist aber auch zweitens, liebe Geschwister, eine unendliche Befreiung. Es ist eine unendliche Befreiung, wirklich Salzkörner sein zu dürfen, wirklich Licht sein zu dürfen. Und Sie wissen, ihr wisst, Salzkörner sind anders, sie schmecken anders. Ja, sie haben vielleicht nicht unbedingt den dramatischen Erfolg, vielleicht eher umgekehrt, nicht wenn wir das bildlich mal betrachten, sie lösen sich ja auf. Aber ich denke, dass es doch eine Bereicherung ist, wirklich Salzkörner im Bild also sein zu dürfen. Und damit meine ich, dass wir wirklich da, dass wir beten, dass wir handeln, dass wir ermahnen, dass wir vorleben, dass wir tragend, dass wir vergeben, dass wir erinnern, da wirklich eingreifen. Und ich denke, dass auf diese Art und Weise in manche Familie, in manche Ehe, in manchen Arbeitskreis, in manchen Kollegenkreis, dass da wirklich ein ganz anderer Geschmack hineinkommt, liebe Geschwister, was ansonsten ja so hinfaulen würde. Das ist Salz. Und ebenso mit dem Licht, liebe Geschwister. Das können wir auch nicht verstecken. Nun müssen wir da natürlich auch ein bisschen aufpassen. Ich weiß nicht, ob das Licht immer da leuchten will, wo man es hinstellt, wo es angebracht ist, liebe Geschwister. Man möchte am liebsten da leuchten, wo schon viele andere leuchten, liebe Geschwister. Nicht, stellen Sie sich so einen Kronleuchter vor, ja, so einen Kronleuchter vor. Wenn da mal so eine Kronleuchterlampe ausfällt, ist das nicht so tragisch. Aber gehen Sie mal als Kellerlampe runter, nicht, wo sich die Spinnweben da schon so dort festgesetzt haben. Nicht? Das ist es, liebe Geschwister. Das ist es. Da werden wir vielleicht gebraucht. Nicht? Und das müssen wir also ganz klipp und klar sehen. Und ich denke mal, wenn wir das wirklich klar vor Augen haben, dann ist es insofern auch eine enorme Bereicherung, tja, dass wir so vieles Unnütze lassen können. So vieles Unnütze, was uns wertvolle Zeit raubt, was Engagement raubt, was Überlebungen in Anspruch nimmt, liebe Geschwister, nicht, dann bekommen wir auch wirklich ein Stück innere Ruhe und Gelassenheit und können ja sagen, wenn wir all das Chaotische in der Welt sehen, liebe Geschwister, gut Herr, so soll es sein, Wahl mit Berufung, Salz und Licht in den von dir vorbereiteten Werken. Und schließlich noch ein drittes, wenn ich dieses Konzept wirklich verinnerlicht habe, wenn es wirklich auch bei mir in Herz und Kopf eingegangen ist, nicht, dann ist es eben nicht nur eine Befreiung, nicht nur eine Bereicherung, sondern auch eine enorme Belebung, liebe Geschwister. Denn wer weiß, was er zu tun hat, der kann auch richtig loslegen. Der kann das richtig loslegen. Und ich bin dankbar, oder wir alle sind dankbar, dass die Bibel uns da eine Fülle von Beispielen aufzählt. Nicht, wie man wirklich Salz der Erde, Licht für die Welt also sein kann. Nicht, denken Sie nur an Abraham, und ich sage es mal jetzt so ein bisschen derb, und dieser gottlose und dieser unmögliche Haufen in Sodom. Nicht, da hätte man von vornherein sofort Feuer vom Himmel fallen lassen. Aber eben nicht so Abraham. Sondern Abraham steht da und macht das, was Salz der Erde und Licht für die Welt tut. nämlich er steht priesterlich in fürbittendem Gebet vor dem lebendigen Gott. Anstatt reinzuschlagen, bittet er den lebendigen Gott um Bewahrung und Gnade für diese Stadt. Gut, wir wissen, wie das Ganze ausgegangen ist. Aber es geht ja hier um seine Haltung. Nicht denken Sie an Josef, an diesen Teenager. Nicht, der eines Tages da nach Ägypten verkauft wird. Eines Tages landet er in dem Haus des Potiphar und irgendwann auch in dem Haus seiner Frau. Und das war für diese Frau ein Salzkorn. Das kann man aber wirklich glauben. Nicht, da spürte sie in der Tat das Salz in ihren Wunden, als der Josef dastand und sagte, wie könnte ich so etwas tun? Wie könnte ich gegen den Herrn sündigen? Ich habe meine klare Ethik, das kommt bei mir also nicht vor. Ja, das war in der Tat salzig, liebe Geschwister. Nicht, wie hat Josef da wirklich Position bezogen damals in diesem heidnischen Umfeld Ägyptens? Ja, wir wissen alle, das hat ihn viele, viele Jahre Gefängnis eingebracht. Ja, das stimmt auch. Das stimmt auch. Oder erinnern wir uns an diese beiden Hebammen, Sifra und mit dem merkwürdigen Namen Sifra und Pua. Als das große Morden da in Ägypten losging, haben die nicht mitgemacht und haben natürlich ihr Leben riskiert. Nicht, und das müssen Christen heute auch wieder sagen. Nicht, dass wir bei diesem modernen Morden nicht mitmachen. Nicht, weil es eben gegen die Gebote und gegen das Gesetz Gottes ist. Aber die beiden Hebammen haben damals ihr Leben dafür riskiert. Nicht, oder denken Sie an Obadja. Nicht diesen, ich meine jetzt nicht diesen kleinen Propheten, sondern diesen Obadja, der da im Staatsdienst des Königs Ahab war. Nicht, indem eine Frau wie Isabel, wie auch immer sie sich ausspricht, nicht das absolute Sagen hatte. Nicht, man roch förmlich diesen Fäulnisprozess. Da gab es keine Moral mehr, da gab es keine Ethik mehr, keine Gottesfurcht, absolut nichts. Und dieser Obadja, der schafft es wirklich nicht in diesem vorbereiteten Werk. Das sind alles vorbereitete Werke Gottes. Er schafft es wirklich mit Gottes Hilfe, eine Reihe von Propheten, die zum Tode bestimmt waren, nicht wirklich in einer Notunterkunft unterzubringen und sie zu versorgen und sie über Jahre am Leben zu erhalten. Ja, Salz der Erde, Licht der Welt. Oder denken wir an die junge Sklavin, nicht deren Namen wir überhaupt nicht kennen, nicht im Hause des Naemann. Nicht durch Kriegswirren kommt die da in eine Situation hinein, was man ihr wirklich nicht gewünscht hätte. Da landet sie in einem feindlichen Land und dann noch ausgerechnet in einem Militärhaushalt. Da war nichts mehr mit Gottesdiensten, da war nichts mehr mit Missionsveranstaltungen, da war nichts mehr mit Einladungen. Nur als der Chef des Hauses erkrankte, da sagt sie den entscheidenden Satz. Ach, würde doch mein Herr den Propheten in Israel kennen, der könnte ihm helfen. Das war der entscheidende Satz. Und deswegen ist diese Frau auch zum Modell geworden. Nicht, dass Gott in einengenden, in belastenden Momenten Menschen da gebrauchen kann, wirklich Salz der Erde und Licht für die Welt zu sein. Und wir sprechen noch heute von dieser Sklavin und wir werden auch in Zukunft in Predigten von dieser Sklavin sprechen, auch wenn wir ihren Namen nicht kennen. Nicht, und was das Alte Testament anbetrifft, liebe Geschwister, nicht zu vergessen das Ehepaar Jojabad und Joschebad. Dieses Jojada, so heißt es genau, und Joschebad. Diese fiese Type Atalja, die alles umbrachte, was ihr in den Weg kam oder was ihr nicht in den Kram passte. Und dann steht dieses Ehepaar da und sagt, doch, wir können einen retten. Und dann holen sie diesen kleinen Joas aus dem Todeszimmer und verstecken ihn und pippeln ihn sage und schreibe 6 Jahre lang auf. 6 Jahre lang, liebe Geschwister. Da war nicht mehr viel mit Hobby. Da war nicht mehr viel mit Urlaub. Da haben sich die Prioritäten total verschoben, liebe Geschwister. Nicht, weil sie erkannten, nicht diese Wahl mit Berufung ist für uns hier in diesem Falle klipp und klar, nämlich Salz der Erde und Licht für die Welt zu sein, in diesem von Gott vorbereiteten Werk. Und so geht es weiter im Neuen Testament. Nehmen Sie Johannes den Täufer, nicht diesen Grenzgänger vom Alten zum Neuen Testament. Es ist nicht gut, dass du die Frau deines Bruders hast. Das war Salz, liebe Geschwister. Aber das hat dem Johannes im wahrsten Sinne den Kopf gekostet. Ja, ja, das muss man auch sehen. Nicht? Und da stehen sie vor dem Hohen Rat, Johannes und Petrus, und bekommen Redeverbot. Und da sagen sie, das geht nicht, das können wir nicht machen. Wir müssen von dem reden, was wir gehört und was wir also gesehen haben. Wieder Salz der Erde, Licht für die Welt. Und ein letztes Beispiel aus dem Neuen Testament, die Christen in Ephesus. Nicht, da haben sie 2 Jahre lang die örtliche Volkshochschule angemietet, damit die Glaubensgrundkurse des Apostel Paulus durchgeführt werden konnten. Warum haben sie das gemacht? Damit Salz und Licht in diese enorm okkult belastete Stadt Ephesus hineinkommt. Ich weiß nicht, wie groß der Andrang gewesen ist. Darüber macht die Bibel auch keine Aussage. Aber zwei Jahre lang Salz der Erde, Licht für die Welt. So, wenn wir uns jetzt noch die Mühe machen würden, die ganze Kirchengeschichte, die 2000-jährige Kirchengeschichte durchzugehen, dann haben wir sicherlich nicht nur Katastrophengeschichten, sondern auch Salz- und Lichtgeschichten. Und wenn wir die Gemeinde betrachten, liebe Geschwister, wie viel Salz und wie viel Licht ist da wirklich in diese Welt hineingekommen, in dieser 2000-jährigen Geschichte? Gar nicht auszudenken, wie die Welt heute aussehe, wenn es die Gemeinde Jesu Christi nicht gegeben hätte, wenn sie nicht so gehandelt hätte, Salz der Erde und Licht für die Welt zu sein, liebe Geschwister. Das ist das Erste. Das ist das Erste, was uns Jesus mit diesen 4 Versen mitgeben möchte. Nicht, dass wir das Konzept verstehen, Wahl mit Berufung, dass es wirklich Befreiung schafft, dass es eine Bereicherung ist und dass wir das wirklich sehen, liebe Geschwister. Und jetzt ist ja ein Vers noch interessant. Und das ist dieser Vers 16. Da heißt es ja, so lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Und ich denke, dass es an dieser Stelle und zum Schluss nochmal angebracht ist, sich wirklich einige Gedanken zu machen über den Begriff oder über das Thema gute Werke. Steht ja hier extra, dass sie eure guten Werke sehen. Denn es ist ja schon erstaunlich, wie oft der Apostel Paulus von guten Werken in seinen Briefen spricht. Lesen wir nur einmal den Titusbrief durch, der das in ganz besonderer Weise deutlich macht. Und deshalb an dieser Stelle mal die Frage, nicht, sind gute Werke gut? Vielleicht ist diese Frage überflüssig. Ich kann mir vorstellen, wir alle werden diese Frage mit Ja beantworten. Was ja auch nicht falsch wäre, was aber zu eng wäre. Das müssen wir nämlich ganz klar sehen, liebe Geschwister. Dann könnten wir nämlich jetzt hier das Schlusslied singen, wir könnten dann den Segen sprechen, das Gebet sprechen und dann können wir nach Hause gehen. Aber auch was gute Werke anbetrifft, brauchen wir ein Konzept. Und zwar ein biblisches Konzept. Und wenn wir von guten Werken sprechen, liebe Geschwister, dann lasst uns als allererstes bedenken, dass sie, also die guten Werke, für den, der sie tut, auch eine große Gefahr darstellen. Weil sie nämlich das Potenzial haben, uns zu betören. Weil sie uns nämlich über das Verhältnis zum lebendigen Gott wirklich täuschen können, liebe Geschwister. Und das macht sie eben deshalb so gefährlich. Die guten Werke. Nicht denken wir nur an den reichen Jüngling. Der hatte sicherlich viele gute Werke vorzuweisen. Und ich gehe mal davon aus, der hat sich ziemlich intensiv bemüht, die Gebote Gottes einzuhalten. Und er wird sicherlich auch moralisch gesehen ein vorbildliches Leben geführt haben. Nicht, aber er hat sich eben selbst überschätzt, was seine guten Werke anbetrifft, denn er war der Meinung, er hätte alles erfüllt. Und dann kommt Jesus und zeigt ihm und legt den Finger in die entscheidende Wunde, ich verkaufe alles und folge mir nach. Und da wusste er, da merkte er, woran sein Herz letztendlich doch noch hing. Nicht, und Sie kennen aus der Bergpredigt, Sie wissen, Gebet, Spenden, Fasten, das wird ja da dreimal erwähnt im sechsten Kapitel, diese Werke an sich sind ja gut. Das sind auch von Gott vorbereitete Werke, in denen wir wandeln sollen. Wir sollen beten, wir sollen auch spenden, wenn wir irgendwo Not sehen, im Rahmen unserer Möglichkeiten, und fasten in gewissen Situationen auch. An und für sich gute Werke. Nur wenn wir es so machen, natürlich jetzt entsprechend umgedeutet auf unsere Zeit, aber wenn wir es jetzt so machen, wie die Leute es damals gemacht haben, wie Jesus Christus uns das gesagt hat in seiner Predigt, dann ist es eben total falsch. Wie bezeichnet er diese Leute? Er bezeichnet sie als Heuchler. Und jeder von uns weiß, was ein Heuchler ist, liebe Geschwister. Nicht, oder nehmen Sie nur das krasse Beispiel da von dem Pharisäer da aus Lukas 18. Nicht, der hatte auch gute Werke vorzuweisen. Und der konnte dann sagen, ich danke dir Gott, dass ich nicht so bin wie die anderen Leute, wie die Diebe, Räuber, Ehebrecher oder sogar wie dieser Zöllner. Natürlich. Und dann sagt er ja noch weiter, ich faste da zweimal in der Woche und von allem gebe ich den Zehnten. Natürlich. Im Vergleich zu den Menschen, da kam der blendend weg. Aber der Mensch ist nicht das Maßstab. Ist nicht der Maßstab, liebe Geschwister. Der Maßstab ist Gott. Und da sieht es ganz, 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 ganz anders aus. Und interessant ist ja, das berühmteste Beispiel ist der Apostel Paulus selbst. Ist der Apostel Paulus selbst, liebe Geschwister, der wirklich erkannt hat, welches Gefährdungspotenzial gute Werke haben. Nicht in dieser autobiografischen Passage da, ich glaube im Philipperbrief 3, da sagt er ja, ich könnte mich auch des Fleisches rühmen. Ich bin am achten Tage beschnitten, bin aus dem Volk Israel, bin aus dem Stamm Benjamin, nach dem Gesetz bin ich ein Pharisäer, im Eifer bin ich ein Verfolger der Gemeinde und was die Gerechtigkeit anbetrifft, die das Gesetz vorschreibt, tadellos. Ja, liebe Geschwister. Nicht, und dann hat er wirklich erkannt. Dann hat er wirklich erkannt, wohin das führt. Und wir wissen ja, später hat er gesagt, alles, was ich bisher gedacht habe, was ich bisher gesagt habe, wie ich gehandelt habe, habe ich für Dreck erachtet. Nicht, weil es mich davon abgehalten hat, nicht die Errettung in Jesus Christus zu ergreifen. Also das beste Beispiel ist eben hier noch der Apostel Paulus. Und das müssen wir klipp und klar sehen, wenn wir von guten Werken reden, liebe Schwester. Sie haben diese Tendenz, nicht, dass sie unsere Situation verharmlosen, dass sie unseren Blick verschleiern, nicht wie abhängig wir letztendlich von Gott und seinem Sohn sind, Herr Jesus, liebe Geschwister. Nicht, dass uns die guten Werke wirklich davon abhalten können, sich ganz, vollkommen, ganz auf den lebendigen Gott und seinen Sohn zu verlassen, liebe Geschwister. Das müssen wir klipp und klar sehen. Und das war ja auch einer der absoluten Hauptpunkte, nicht, warum es damals bei der Reformation ja diese harten Auseinandersetzungen gab. Es war ja gerade diese Frage, die Frage nach den guten Werken. Nicht, die römisch-katholische Kirche ist auch für den Glauben an Jesus Christus. Die sagt ja auch, nicht, der Glaube an Jesus Christus ist eine notwendige Bedingung, eine notwendige Voraussetzung, aber es ist keine hinreichende. Das heißt, der Glaube an Jesus Christus allein reicht nicht aus. Hinzukommen müssen eben ja hier die guten Werke. Nicht, damit verwirft sie natürlich dieses Sola Fide. Damit verwirft sie natürlich dieses Jesus Christus allein. Und um auf Nummer sicher zu gehen bei den guten Werken, haben sie noch mehres hinzugenommen. Nicht, da kam Maria als Fürsprecherin, dann die Heiligen, dann die Reliquien. Ob es noch was weiteres gab, weiß ich nicht. So bin ich jetzt nicht drin bewandert, aber diese drei fallen mir da ein. Nur, wenn Jesus Christus allein nicht ausreicht, kannst du dir nie sicher sein, ob das, was du noch zusätzlich hinzunimmst, wirklich ausreicht. Und was das Fatale ist, liebe Geschwister, was das Furchtbare, was das Erschreckende ist, dass man dann das unterschätzt, was Jesus Christus am Kreuz für dich und für mich, für uns getan hat, und das überschätzt, was der Mensch zu seiner Rettung hinzutun kann. Und wir wissen nichts. Das ist das Fatale daran. Und das wurde damals auf dem Trienter Konzil 1547 so festgelegt, liebe Geschwister. Das wurde damals also so festgelegt. Trotz dieser Gefahr, die in den guten Werken drinsteckt, trotz dieses Gefährdungspotenzial, das sie haben, treibt uns Jesus Christus, sie zu tun. Nicht die er vorbereitet hat. Warum? Oder fragen wir anders, was ist die Logik des Apostel Paulus? Der Apostel Paulus sagt uns in seinen Briefen klipp und klar, wenn einer Christ ist oder geworden ist und verstanden hat, wozu er ihm erwählt, berufen, errettet ist, dann tut er auch aus Liebe zu Jesus Christus, tut er auch wirklich dann die guten Werke. Ich meine, das ist uns allen klar, das wissen wir nicht, das gehört zum Grundgerüst des christlichen Glaubens. Du wirst erwählt, nicht erwählt, berufen, errettet durch gute Werke, das wissen wir alles, sondern allein durch den Glauben an Jesus Christus und alles, was Jesus Christus da für uns getan hat am Kreuz. Aber du wirst erwählt, du wirst berufen, du wirst errettet zu guten Werken. Diese Logik, nochmal an zwei Versen gezeigt durch den Apostel Paulus. Epheser 2, Vers 8. Aus Gnaden seid ihr selig geworden durch Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Also, ganz klare Abgrenzung. Nur, liebe Geschwister, was kommt danach? Was kommt danach? Zwei Verse weiter. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Jesus Christus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Das ist es. So, wenn wir jetzt mal ganz nüchtern in unser Leben hineinschauen, liebe Geschwister, dann müssen wir doch ehrlich zugeben, die Realität in unserem Leben sieht ja nun nicht so aus, dass wir Jesus-Leute ständig von morgens bis abends gute Werke tun, ohne dass uns das die leisesten Probleme schafft. So ist es nicht. Und deswegen ein nächster Gedanke noch, was gute Werke anbetrifft. Gute Werke laufen nicht automatisch. Gute Werke sind mühevoll, liebe Geschwister. Gute Werke sind mühevoll. Und wenn Sie in die Briefe hineinschauen des Apostel Paulus, alles im Zusammenhang mit guten Werken, dann wäre es anders, dann müsste der Apostel Paulus, das werden wir feststellen, dann müsste er nicht ständig in seinen Briefen darauf hinweisen, sondern er bräuchte es nur einmal sagen, aber es macht er nicht. Es macht er nicht. Er sagt es viele, viele Male, dass man fast geneigt ist zu sagen, Paulus, jetzt hast du es uns oft genug gesagt, jetzt haben wir es wirklich verstanden. Und Paulus würde uns erwidern, nein, mein lieber Bruder oder meine liebe Schwester, ich kenne mich selbst. Ich kenne mich selbst. Und deswegen habe ich damals in Römer 7, Vers 19 schreiben lassen, das Gute, das ich will, das tue ich oft nicht. Aber das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Und deswegen habe ich auch im Galaterbrief geschrieben, dass diese beiden Seiten, auf der einen Seite die menschliche Natur und auf der anderen Seite der in uns wohnende Geist Gottes, dass die miteinander streiten. Nicht? Und jede Seite verhindern will, dass ich das tue, was der andere will. Die menschliche Natur hat überhaupt kein Interesse daran, liebe Geschwister. Die hat überhaupt kein Interesse daran, dass sie biblisch gesehen Salz und Licht ist. Hat überhaupt kein Interesse daran. Und Petrus, der würde dann noch ergänzen und würde sagen, denkt daran, da gibt es immer wieder diesen einen, der euch steuert und der euch lenkt und der euch so mit Nebensächlichkeit und mit Banalitäten und mit Vordergründigem zubaggert, ja, dass das Tun der guten Werke plötzlich nebensächlich wirkt. Das müsst ihr alles bekennen. Natürlich, wenn wir einen Blick in den zweiten Korintherbrief hineinwerfen, natürlich sind wir neue Kreaturen. Natürlich sind wir neue Geschöpfe. Natürlich sind wir Kinder Gottes. Aber geht nun mal ein Kapitel zurück, da sagt er, wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Was heißt das? Wir mit unserer moralischen Zerbrechlichkeit, wir, in dem noch so vieles an Sünden steckt, nicht wir mit unserer Tendenz zum Sündigen, wir, nicht in dem noch so viel von diesem alten Adam drinsteckt, liebe Geschwister. Nicht Gott macht uns, natürlich kommt Gott mit uns zum Ziel. Gott macht uns, macht aus uns keine Marionetten, das wissen wir auch, liebe Geschwister. Aber wir wissen auch, dass wir als Christen nicht ständig von morgens bis abends gute Werke tun, das wissen wir auch, sondern es ist mühevoll. Und deswegen haben gute Werke immer etwas auch mit, ja, wie soll man sagen, mit Opfer, mit Verzicht, mit Hingabe, mit Kampf zu tun. Und deswegen geschieht ja auch im Reich Gottes so vieles eben durch Verzicht, durch Hingabe, durch Opfer, durch Kampf. Mal irgendwo mitzumachen an einer Aktion, das fordert mich noch nicht heraus. Aber treu an dem Dienst zu stehen, den Gott mir zugewiesen hat, bis dass er mich abruft, das hat mehr oder weniger immer etwas mit Opfer, mit Verzicht, mit Hingabe und mit Kampf zu tun, liebe Geschwister. Das sollten wir beachten. Und deswegen darf das immer wieder auch innerhalb unseres Gebetes sein. Nicht, wenn wir morgens aufwachen, dass wir sagen, Herr, schenke uns wirklich einen wachen Geist, schenke uns offene Herzen, schenke uns offene Ohren, nicht, gib uns wirklich einen wachen Blick dafür, nicht, was heute dran ist. Und wenn ich wirklich die Gelegenheit, Salz und Licht zu sein, verpasst habe, nicht, ich mich darüber ärgere, dann lass mich nicht mutlos werden, sondern gib es wirklich, dass ich die zweite Gelegenheit wirklich beim Schopfe fasse. Und lass es wirklich, Herr, immer mehr zu einer selbstverständlichen Sichtweise werden, nicht zu einer selbstverständlichen Einstellung, nicht wie und wem ich Gutes tun kann und darf und soll. Und der Apostel Paulus sagt in Galaterbrief 6, Vers 10, nicht tut Gutes jedermann zuallererst an euren Glaubensgeschwistern. Und da müssen wir auch aufpassen. Das heißt, wir haben zuallererst eine Mitverantwortung für unsere Glaubensgeschwister. Aber das heißt nicht, dass diese Verantwortung an der Eingangstür der Gemeinde endet. Sondern wir haben auch eine Verantwortung, die darüber hinausgeht. Warum? Warum, liebe Geschwister? Warum? Weil gute Werke, und das ist der letzte Gedankengang, den ich heute weitergeben möchte, weil gute Werke auch helfen können, dass Menschen zu Jesus Christus finden. Dass sie zum Glauben an ihn kommen können. Und das ist dann das eigentliche Ziel guter Werke an den Nichtchristen, liebe Geschwister. Es geht nicht in erster Linie bei den guten Werken, da, wie wir es vorhin schon mal sagten, nicht um Weltverbesserung, alles hirnrissig. Nein, dann ist das eigentliche Ziel, wenn es um gute Werke an den Nichtchristen geht, nicht, dass sie zum lebendigen Glauben an den Herrn kommen und ihn dann dafür preisen, loben und ehren. Da haben wir es wieder, liebe Geschwister. Darum geht es. Und somit können gute Werke auch ganz wichtige Zubringerdienste leisten, eben für Ungläubige. Das sollten wir auch letztendlich bedenken. Ja, das wollte ich uns mal mitgeben. Das hat uns der Herr wirklich heute Morgen mitgegeben, was diesen Text anbetrifft, diese wenigen Verse, dass wir wirklich dieses Konzept Wahl mit Berufung verstehen, was da alles hintersteckt und dass wir auch die Gefahr sehen, die in guten Werken stecken kann, dass wir da nicht dem Feind da wirklich auf den Leim gehen, liebe Geschwister. Amen. Ich möchte euch bitten, dass wir uns zum Gebet erheben. Ja, Herr Jesus Christus, so wollen wir dir von ganzem Herzen danken. Und das können wir immer wieder, jeden Tag neu. Dass du uns erwählt, dass du uns in die Nachfolge hineingestellt, dass du uns zu Gliedern deiner Gemeinde gemacht hast, dass du uns gerechtfertigt hast und geheiligt hast, dass du uns den Heiligen Geist geschenkt hast und dass du uns das wieder ganz, ganz, ganz neu vor Augen gestellt hast. Lebt würdig eurer Berufung. Und du kennst unsere Orte, diese Salz- und Lichtplätze, an die du uns gestellt hast, und belebe uns darin wieder ganz neu. Und bringe du uns wirklich an das Tun, an das Arbeiten. Du weißt, wie es manchmal bei uns aussieht, was wir können und was wir sollen. Und wir möchten dich auch so von Herzen bitten, dass wir wirklich, wirklich zu deiner Ehre kontrastreich leben. Dass du durch die Werke, die du vorbereitet hast und wir tun sollen, gepriesen wirst und anderen geholfen wird, den Weg zu dir zu finden. Und so segne uns in dieser Weise in der kommenden Woche. Und du, Herr, seist wirklich gepriesen und gelobt. Und wie gesagt, wir können immer wieder, jeden Tag neu danken für all das, was du uns wirklich geschenkt hast und was du uns weiterhin schenkst, bis wir eines Tages wirklich bei dir sein dürfen, für immer und ewig. Amen.